So, liebe Freunde, wir haben 19 Uhr deutsche Pünktlichkeit. Ich möchte mit euch anfangen und möchte auch alle herzlich begrüßen, sowohl die, die jetzt hier anwesend sind. Ich freue mich für jeden, auch für die neuen Gesichter, die wir hier sehen. Ja, schön, dass du da bist. Martin, wir freuen uns auch sehr über dich und jeden, der hier ist, um etwas über die Bibel zu erfahren. Heute ist tatsächlich das Thema die Bibel. Ich möchte auch nicht versäumen, diejenigen, die jetzt im Internet dabei sind, zu begrüßen. Herzlich willkommen auch euch. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Freunde, heute ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe hier meine Bibel und ich kann euch eine Frage stellen oder ich will mal eine Behauptung an den Anfang stellen. Hallo Anna, komm gern dazu. Ist die Bibel Gottes Wort? Ja, sagen einige. Ich sage euch was, wenn diese Bibel nicht Gottes Wort ist, dann können wir sie zuklappen und können auseinandergehen, weil dann haben wir überhaupt nichts, worauf wir uns verlassen können. Und heute geht es darum, dass wir uns 100% auf das Wort Gottes verlassen können. Es ist irrtumslos und es ist vollständig und hat uns sehr viel zu sagen. Heute rief mich ein Bruder an und hat eine Frage. Und wir haben zusammen geschaut, was sagt denn die Bibel dazu? Und dann kamen wir beide zu dem Schluss, das ist das Allerbeste für unser Leben, wenn wir das Problem, was wir hier haben, so machen, wie es die Bibel sagt. Weil Gott unsere Psyche und unsere Probleme kennt und uns Prinzipien gibt und sagt, so, aber nicht so. Ganz anders haben sich Philosophen geirrt. Wenn ich zum Beispiel an Sigmund Freud erinnere, er sagt, du musst deine Triebe leben. Je mehr unmoralisch du lebst und deine Lüste und Triebe lebst, umso gesünder bist du. Die Wissenschaft weiß heute, das ist genau andersrum der Fall. Sigmund Freud hat sich geirrt. Und zwar fundamental in der ganzen Richtung. Gottes Wort aber hat sich nie geirrt. Und wir wollen heute im Bibelkurs schauen, stimmt das, dass die Bibel wirklich wahr ist, unfehlbar ist? Das ist das Thema heute. Und über 5 Punkte will ich mit euch nachdenken. Die stehen bei euch auf der Liste hier drauf. Einmal, das Wort Gottes, die Bibel, das Wort Gottes ist inspiriert. Was das bedeutet, wollen wir uns anschauen. Zweitens, es ist unfehlbar und erhalten. Und der dritte Punkt, es ist vollständig. Der vierte Punkt ist, das Alte und das Neue Testament, wie das besteht, aus 2 Teilen. Darüber wollen wir nachdenken. Und der fünfte Punkt, es ist übernatürlich, das Wort Gottes. Gut, dann gehen wir jetzt auf auf den Punkt 1. Es ist von Gott inspiriert. Ja, ihr habt schon öfter dieses Wort gehört, inspiriert. Ja, Musiker verwenden das. Ja, ich war inspiriert durch einen Wasserfall und habe dann dieses Lied geschrieben. Tschaikowski hat diesen großen, ja, diese Musik gemacht mit den Schwanen, ja, und dann hat er sich durch die Schwäne inspirieren lassen, dieses große Meisterstück zu schreiben. Händel hat sich inspirieren lassen, das große Halleluja zu schreiben. Und der erste Punkt ist jetzt inspiriert. Was heißt das? Es kommt aus dem Lateinischen und im Lateinischen heißt das inspirare und bedeutet einhauchen. Also, wenn wir lesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben in den Bibelvers, müssen wir wissen, das ist von Gott eingehaucht, eingegeben. Und jetzt lesen wir den Bibelvers zusammen. Ja, jetzt sind auch die Lautsprecher, die Mikrofone an. Wer möchte den ersten Vers lesen zusammen? Wer möchte? Ja, bitte.
Alle Schrift ist von Gott, also erstmal 2. Petrus 1, Vers 21. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.
Genau, das steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Ein Vers, den Paulus geschrieben hat und alle Bibelkenner auswendig kennen. Für euch vielleicht das erste Mal, dass ihr diesen Bibelvers lest. Hier sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Und dann zählt er auf, wozu? Alle Schrift. Was ist alle Schrift? Was ist alle Schrift? Wisst ihr, was das Schöne bei der Bibel ist? Dass wir jedes Wort auf die Goldwaage legen können. Anders als was ich schreibe oder was ich so in der E-Mail, meine Vertippungen und meine Irrtümer und alles. Aber bei Gottes Wort können wir wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich möchte fragen, was heißt alle Schrift? Die ganze Bibel. Die ganze Bibel, richtig, ist von Gott eingegeben, steht hier. Und dann, was können wir auch sehen? Bei mir habe ich das Wort Gott gemarkert. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was sagt uns dieser Vers, dieser Satz? Ja, Fabio? Dass Gott der Autor ist. Dass einer da ist, der es eingegeben hat, von dem es stammt, die Quelle des Wortes Gottes, kommt von Gott selbst. Das heißt also, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir die Offenbarung von Gott über sich selbst und über den Menschen. Gott erklärt in seinem Wort, wie er ist, wie er alles geschaffen hat. Der Walter kann das nicht wissen und Charles Darwin auch nicht, denn er war nicht dabei. Aber Gott, der dabei war, sagt, wie er es gemacht hat. Da steht nämlich in Genesis 1, und Gott sprach, es werde Licht. Und wie ist der zweite Satz? Und es geschah so. Und immer wieder, und Gott sprach, und es geschah so. Und Gott sprach, und es geschah so. Und das war Jahrtausende in der ganzen Menschheit das, was die Menschen wussten. Und dann kamen ganz schlaue Leute, die nicht an Gott glauben wollten und verführten die Welt, anders zu denken. Aber wir wissen, dass das, was die Leute sagen, in weiten Teilen auch unter den Wissenschaftlern widerlegt ist. Das sagt auch, da werden wir mal drüber sprechen, zum Beispiel sagt Albert Einstein, dass er die Lehren von Charles Darwin für hoffnungslos veraltet hält. Ja? Ja, wem glaube ich jetzt? Das sind ja beides Wissenschaftler. Aber was vor den Menschen geschehen ist, das sagt Gott in seinem Wort. Wir wissen also von Anbeginn der Existenz der Erde, des Universums, dass dort einer ist, der gesprochen hat, der durch Sprache schuf, der durch sein Wort alles geschaffen hat. Und deswegen heißt es in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Weil es war ja nichts da. Die Schöpfung gab es noch nicht. Am Anfang war das Wort. Gott hat es gesprochen. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann heißt es danach, und das Wort wurde Fleisch. Also, Jesus Christus ist das Wort. Er war von Anfang an dabei und wurde Mensch vor 2000 Jahren. Der am Anfang alles gesprochen hat, ist eine Person, der persönlich lebt, der den Menschen geformt hat mit seinen Händen, der ihm den Atem eingeflößt hat und der selbst Mensch wurde, um zu uns zu kommen, um die gleichen Probleme zu bekommen, über die gleichen staubigen Straßen zu gehen, das gleiche Böse zu sehen und die Ungerechtigkeit zu erleben. Um uns persönlich zu sagen, wie man in den Himmel kommt. Also, es gibt einen Schöpfergott, der alles geschaffen hat, was ist, sagt diese Bibel. Und dieses Wort kommt von ihm. Hier steht's, alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht. Ist also nicht von Menschen, sondern von Gott. Das sagt die Bibel über sich selbst. Ja? Dann schauen wir weiter, dass die Bibel nützlich ist. Ich nannte eben das Beispiel, schön, dass du da bist, Aline, herzlich willkommen. Ja? Ich sagte ja eben, dass es nützlich ist für uns Menschen. Es überführt uns, es weist uns zurecht, es ist eine gute Erziehung auch für uns. Und dann sehen wir, wie gut es ist, dass wir diesen Handlauf im Leben haben. Wenn ich mich ans Wort Gottes halte, werde ich nicht Schiffbruch erleiden im Leben. Ich werde Fehler machen und kann aber immer wieder zurückkommen zum Wort Gottes. Wenn ich aber davon mich entferne, dann geht's auf Abwege, die mein Leben zerstören. Also Gott, wir wissen, die Bibel kommt von Gott. Gott selbst ist der Autor und es ist nützlich für uns Menschen. Also das Wort Gottes ist von ihm selbst inspiriert. Liebe Freunde, wenn das so ist, dass das wirklich das Wort Gottes ist, jetzt will ich etwas aufräumen mit einer Tatsache, die viele irritiert. Wenn das Wort Gottes ist, warum werden die Kirchen immer leerer? Warum? Das ist richtig, was du gesagt hast. Wie war nochmal dein Name? Luise. Was Luise sagt, ist richtig. Es wird nicht mehr gepredigt. Seit den letzten Jahrzehnten ist es so, dass es sehr viel Bibelkritik gibt und dass an den Universitäten Männer und Frauen hingehen, die wollen Prediger werden, Pastoren werden. Ihnen wird die Bibel aber abspenstig gemacht. Es wird Bibelkritik gelehrt. Dann kommen sie von der Universität und ich habe selbst Menschen erlebt, die gesagt haben, ich habe das Wort Gottes kennenlernen wollen. Was man mir aber beigebracht hat, war nur Bibelkritik. Die haben mich in meinem Glauben erschüttert. Die haben mich durcheinander gebracht. Heute glaube ich mehr, weniger, als ich damals, bevor ich zur Universität ging. Ja, und das ist doch klar, ja, dass wenn ungläubige Professoren Pastoren ausbilden, was soll daraus werden? Und übrigens ist das auch eine Verheißung. Jesus sagt, dass in der letzten Zeit die Prediger alles Mögliche predigen werden. Geschichten, Fabeln aus der Tierwelt, das sich dann nett anhört. Nur, dass die Leute wollen, dass es in den Ohren juckt. Aber nicht mehr das Wort Gottes. Aber soll ich euch was Schönes sagen? Dort, wo die Bibel gepredigt wird, ob es in Bremen ist, in Hamburg, in Berlin, in Overath, in Köln, wo auch immer auf der Welt, in Santo Domingo, wo auch immer, wo das Wort Gottes gepredigt wird, dort wächst Gemeinde. Und dort, wo man Fabeln erzählt und sich weggeht vom Wort Gottes, dort gibt es Niedergang. Da werden Kirchen verkauft, geschlossen, zu Moscheen umgewandelt, zu Büchereien umgewandelt, zu Veranstaltungen oder Popkonzerten und so weiter umgewidmet. Solche Dinge. Also, liebe Freunde, dass die Kirche, sowohl die evangelische auch katholische, vom Wort Gottes weggegangen ist, das ist der Fall. Hat aber nichts zu tun damit, dass Gott der Autor ist. Er ist nach wie vor der Autor seiner Bibel. Das dürfen wir nicht verwechseln in unserem Kopf. Also, das Wort Gottes beinhaltet nicht nur, die Bibel beinhaltet nicht nur das Wort Gottes, sondern sie ist es. Ja, sie ist das Wort Gottes. Und deswegen ist die Bibel auch die höchste Autorität im ganzen Universum. Die Gesetze, die Napoleon verabschiedet hat, was jucken die mich heute? Napoleon hat nicht gesagt, ihr müsst mit Mundschutz hier sitzen. Aber das Infektionsschutzgesetz sagt es uns, ne? Dass man das tun soll. Das gab es damals nicht. Gesetze haben sich verändert. Die Gesetze werden sich auch in Zukunft verändern. Aber das Wort Gottes ist unveränderlich. Gott hat sich selbst dort offenbart. Und was sehr, sehr schön ist, wer an dieses Wort glaubt, an dieses von Gott eingehauchte Wort, der kommt in den Himmel. Also hier geht es nicht darum, dass es nur bildet. Ich habe mit einem Doktor gesprochen, einem sehr, sehr arroganten, besserwisserischen Doktor aus Overath hier. Und er meint, sehr viel zu wissen. Aber wenn ich auf die Bibel komme, dann habe ich ihm einfach gesagt, ich will seinen Namen nicht sagen, weil er kommt gelegentlich auch mal vielleicht hierher, oder ich hoffe zumindest. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du was, du langweilst mich hoffnungslos. Du hast gar keine Ahnung von der Bibel. Und ich habe den über 60-jährigen Mann gefragt, sag mir mal einen Bibelvers auswendig. Er kann alles Mögliche zitieren. Er kennt den Bundestag namentlich von vielen Leuten, wer Landtagsabgeordneter und Bundestagsabgeordneter, der kennt die Tagespolitik, der kennt sehr viel, aber nicht einen Bibelvers. Und ich sage, die höchste Autorität des ganzen Universums ist die Bibel, Gottes Wort. Und du kennst nicht einen einzigen Vers? Ich habe ihm gesagt, es ist wirklich langweilig, mit dir zu sprechen. Du bist völlig ungebildet. Er hat ein bisschen gelacht und musste es zugeben. Denn die Bibel ist Geschichte, Wissenschaft, offenbart, wie Gott ist und offenbart, wie Menschen sind. Und die ganze Psychologie und alles, was die Menschen erforscht haben, wenn es bestätigte und ehrliche Wissenschaft ist, bestätigt es Gottes Wort, weil Gott sich nicht irren kann. Es ist die Bibel ist das Wort Gottes, was er selbst eingehaucht hat. Und er kann sich nicht irren. Schau mal, wie komplex wir sind. Ihr hört mir zu und wisst, wir reden über die Bibel und nicht über Angeln in Norwegen oder Kaffee trinken in Rom. Und ihr denkt sofort Rom, Kaffee trinken, nicht? So präzise, so komplex sind Menschen, so komplex ist Sprache, so präzise. Und dieser Schöpfer hat das alles gemacht. Er kann sich nicht irren. Wie viel klüger muss Gott sein als wir Menschen, wenn wir so geschaffen sind in dieser Komplexität? Das Schöne ist, wer an dieses Wort Gottes glaubt und weiß, dass es von Gott kommt, der kommt in den Himmel. Und ich kann euch sagen, was auch sehr schön ist, 97% der Menschen auf dem Planeten Erde, ja, gibt's ja, sonst gibt es ja keine Menschen, aber auf dem Planeten 97% haben die Bibel in ihrer Muttersprache. Ist das nicht schön? 97%. Das ist wunderbar, dass Menschen das in ihrer Sprache haben. Vielleicht nicht jeder Stamm und jede Nation, aber in den Nationen schon. Ja? In Indien gibt es so viele Sprachen, da hat nicht jeder Inder das in der Muttersprache, aber viele Inder können Englisch sehr gut, besser als die Deutschen zum Teil. Und sie kommen an das Wort Gottes dran. Also 97% aller Menschen haben Zugang zum Wort Gottes. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Übrigens haben die Kommunisten die Bibel verfolgt. Anfang der 20er Jahre im vergangenen Jahrhundert hat Lenin und die anderen Sowjets, die haben versucht, wirklich das Christentum auszuradieren. Bibel zu besitzen war unter einer sehr hohen Strafe. Man hat hohe Gefängnisstrafen verhängt, wenn jemand nur die Bibel besaß. Ich kannte viele Menschen, die schon gestorben sind, ja, weil ich ja schon seit vielen Jahren, ich bin seit Kindesbeinen an in einer Gemeinde, und ich kannte noch viele, die in Russland in Gefängnissen gesessen haben. Warum? Weil sie eine Bibel hatten und die KGB, der Geheimdienst, hat das festgestellt. Da kamen sie ins Gefängnis für den Besitz von Bibeln. Aber wisst ihr, was die Leute angetrieben hat? Ganz anders als bei uns. Wir haben hier im Regal Bibeln. Zum Teil gibt es Bibeln für 2 Euro in einer guten Übersetzung. Aber damals gingen Leute ins Gefängnis für den Besitz der Bibel. Wisst ihr warum? Sie haben gesagt, lieber ich habe die Bibel in meinem Haus und lebe nach Gottes Wort und erziehe meine Kinder dahin, als dass ich keine Bibel habe und keine Ahnung habe vom lebendigen Gott. Die sind das Risiko eingegangen. Als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, und dann wurde ja auch der Buchdruck erfunden, wisst ihr, was eine Bibel damals für einen Wert hatte? Weiß das jemand? Ganz grob, größenordnungsmäßig, etwa so wie ein Haus, umgerechnet. Heute in Oberath ein relativ gutes Haus, fängt an bei 500.000, 600.000. überlegt mal, ich kaufe ein Buch, die Bibel für 600.000 Euro. Und ich komme nach Hause und sage, Irina, 600.000, meine neue Bibel. Das konnte sich kaum einer leisten. Aber Leute haben alles dran gesetzt, in der Geschichte das Wort Gottes zu bekommen. Heute ist es bei vielen verpönt, aber ich will euch was sagen. Es ist immer noch das Wort Gottes. Wollen wir es doch so schätzen, wie die Leute, die schon längst nicht mehr auf der Erde sind und gläubig geworden sind an das Wort Gottes. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die Bibel ist unfehlbar und erhalten. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Ja, Walter vielleicht, ja?
Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus 1, 24.
Genau. Schaut mal, was die Bibel selbst über sich sagt. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Darüber könnte man schon eine Predigt halten oder ein Buch schreiben. Ich sage euch warum. Da stecken zwei Aspekte drin. Einmal, das Wort Gottes ist unfehlbar, so wie es in der Überschrift heißt, und erhalten. Wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren den Spiegel und den Fokus abonniert, in Papierform. Ja? Und ich wollte immer wissen, was damals Helmut Kohl sagt und was später Gerhard Schröder sagt. Und ja, ich habe das immer so gelesen. Und der Spiegel ist mehr links und der Fokus ist ein bisschen mehr rechts von der Mitte, wie die alle so sagen, von sich. Und so wollte ich von beiden Seiten informiert werden, um nicht einseitig zu werden. Wisst ihr, was ich letztens gemacht habe mit meiner Frau? Ich weiß nicht, wie viel Kilo das waren. Ich habe all diese Prospekte weggeschmissen und habe auf die Titelseiten geschaut und musste schmunzeln. Was damals der Innenminister gesagt hat, die Namen haben wir schon zum Teil vergessen. Was der Bundespräsident gesagt hat und alles Mögliche, wie viel Blödsinn man geredet hat, ist heute überhaupt nicht mehr aktuell. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik heute viel, viel klügere Dinge von sich gibt. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das, was die heute sagen, in 10 Jahren noch Bestand hat. Wir sehen also nicht nur, was Napoleon gesagt hat und was Gorbatschow gesagt hat, als er noch der erste Mann war in Russland. Das ist nicht mehr aktuell. Und was Charles Darwin gesagt hat, ist hoffnungslos veraltet gewesen, auch für Albert Einstein. Und was hat denn Bestand? Und Gott sagt, mein Wort, die Bibel, hat Bestand. Wie lang? Was steht da in dem Vers drin? Wie lange hat es Bestand? Was steht da? In Ewigkeit. Und das ist ja schon ziemlich lang, oder? Eine Ewigkeit ist länger als 6000 Jahre. Eine Ewigkeit ist eine Ewigkeit. Unendlich, mathematisch auf der Zeitachse, ohne Begrenzung. Und das sagt Gottes Wort im 1. Petrusbrief. Da sagt Petrus, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und da können wir auch dran fühlen, wie töricht war das von Lenin und Stalin, den Versuch zu unternehmen, die Bibel auszuradieren. Wenn sie das Wort Gottes gekannt hätten, wäre das von vornherein aussichtslos, die Bibel auszuradieren, weil Gott, der ja über den Politikern steht, gesagt hat, das bleibt, das kriegt ihr nicht weg. Das ist mein Wort, das ist die Wahrheit. Und ich sage euch, die Sowjets, das war ja mal Weltmacht. Die haben es nicht geschafft, im eigenen Land die Bibel wegzukriegen. Leute waren lieber bereit, ins Gefängnis zu gehen. Die Bibel gibt es bis heute. Und die russische Übersetzung ist bis heute bekannt für eine sehr gute Übersetzung. Interessant. Die Bibel bleibt also in Ewigkeit. Ja, Früher war die Bibel nicht in Buchform, so wie wir es hier haben, ja, so dass man einen Bund hat am Anfang und dort blättert, sondern früher war die Bibel auf Pergament geschrieben. Pergament, das ist so eine Art Schilfrohr, nicht wie unser Schilf, was immer so einen Knoten hat und dann wächst der Grashalm, also das ist ja, Schilf ist ja auch ein Gras, wächst dann weiter durch und dann gibt es wieder den nächsten Knoten, sondern das ist von der Papyruspflanze, die hat diese Knoten nicht. Die wächst in einem durch und kann über 2 Meter groß werden. Und dann schält man das und klappt es auf. Und dann zerstampft man das. Man weiß nicht genau, wie es hergestellt wurde. Aber man legte das quasi so nebeneinander. Und nachher hat es immer feucht gehalten. Und dann die andere Seite genau eine Überlappung, 90 Grad dazu. Und dann gestampft und mit einem festen Stein zusammengedrückt. Und wenn es dann getrocknet war, war das Papyrus. Ja, das war, Papyrus ist schon bekannt, über 3000 Jahre vor Christus. Darauf haben Leute schon geschrieben. Interessant, ja. Wir wissen, dass später Pergament verwendet wurde. Weiß jemand, was Pergament ist? Die ganzen Schriftrollen? Was ist Pergament? Tierhaut, ganz dünn, hochgespannte, gegerbte und auch gebleichte Tierhaut. Und dann hat man mit Tusche gearbeitet. Das ist Ruß. Und diesen Ruß hat man dann in Wasser aufgelöst, also zermahlen, in Wasser aufgelöst und geschrieben. Was passiert aber mit wasserlöslicher Tusche? Wasser verdampft und die Tusche bleibt im Gewebe drin. Und so hat man Jahrtausende alte Pergamentrollen, wo wir einen Datenträger haben, der bis heute da ist, für die Menschheit lesbar. Sei es auf Papyrus oder auch auf Pergament. Das waren Schaf- und Ziegenfelle. Und man hat auch Schriftstücke auf Kupfer gefunden. Also gewalzten Kupfer. Ganz interessant. Ja, also die Menschen haben das auf Verschiedenes, das war der Datenträger von damals. Heute kennen wir Kilobytes und Gigabytes und so weiter. Damals war das noch auf diese Weise geschrieben. Und jetzt will ich euch auch ein bisschen was in die Geschichte nehmen, was dort vor Jahrzehnten noch an Unfug verbreitet wurde. Wenn die Ideologie darwinistisch geprägt war, das heißt also, die Welt ist entstanden aus dem Nichts, dann ist ja die Bibel der Angriffspunkt Nummer 1, weil Gott sagt, er sprach und es wurde. Also muss man die Bibel ins Lächerliche ziehen. Das machen übrigens auch bis heute viele Anwälte. Jede Seite versucht, Recht zu bekommen und die Argumente der anderen Seite ins Lächerliche zu ziehen. Ja, das ist so, so sind Menschen. Und du musst, um deine Position durchzukriegen, musst du dann eben diese Argumente der anderen Seite schwächen, kaputt machen. Und ich will euch noch mal zurücknehmen, etwa 70 Jahre zurück, und das ist schon sehr viel, aber bis in die Jahre, ja, 70, also 1947, bis dahin haben die Sowjets gesagt, die Bibel haben die Christen geschrieben und gefälscht. Ich habe viele gläubige Menschen gekannt, die das in der Schule in der Sowjetunion gelernt haben. Christen haben die Bibel gefälscht. Warum haben das die Kommunisten so gesagt? Was war der Grund? Die kamen nicht damit fertig, dass es über 3000 Prophezeiungen gab in der Weltgeschichte, die sich alle erfüllt haben. Die kamen damit nicht fertig, weil sie gesagt haben, wie kann das denn sein, dass hier etwas steht, was sich ereignen sollte und genau die Weltreiche und alles ereignet sich ganz genau so, wie die Bibel sagt. Aha, weil es keinen Gott gibt, müssen es Menschen gewesen sein, die das im Nachhinein rückdatiert haben und das erfunden haben. Also, das sind die Christen. Und die hat man verfolgt, in Gefängnisse gesteckt, gequält, Leute verhungern lassen, Fürchterliches angetan. Und Leute hätten ja die Möglichkeit rauszukommen, wenn sie im Glauben abschwören, aber die waren trotzdem dort im Gefängnis, weil sie wussten, es ist ein lebendiger Gott. Also so hat man es jahrelang behauptet. Von den 20er Jahren bis Ende der 40er Jahre. Und dann passiert etwas weltweit Aufregendes. Ein Beduinenjunge am Toten Meer in der Gegend Qumran findet ein Geschenk für die ganze Menschheit. Er sucht seine Ziege, findet sie nicht. Die ist ihm weggelaufen. Das ist eine Gegend, das ist die trockenste Gegend auf der ganzen Welt. Selbst der Salzsee in Amerika, der ist nicht so trocken wie das Tote Meer. Und dieses Tote Meer ist 428 Meter unter dem Meeresspiegel. Das müsst ihr euch mal überlegen. Unter dem Meeresspiegel. Und das Meer, das Mittelmeer ist ja nicht weit weg. Ja? 428 Meter drunter. Es ist furchtbar heiß und trocken. Ich kenne auch da einen Wissenschaftler, der heißt Alexander Schick, und ich habe Vorträgen von ihm zugehört, und er hat ein Buch geschrieben auch, das heißt Faszination Qumran. Das ist die Gegend, wo man diese Rollen gefunden hat. Ich erzähle gleich die Geschichte weiter. Und dort ist es so furchtbar heiß, und dort werden bis heute noch Schriftstücke gefunden in den Höhlen. Man gräbt bis heute noch danach und findet immer noch viel. Aber es sind sehr viele Dinge gefunden worden. In 11 Felshöhlen wurden insgesamt 15.000 Fragmente und 850 Rollen, die 250 bis vor Christus alt sind, bis 40 nach Christus, hat man diese Rollen dort gefunden. Und dieser Beduinjunge sucht seine Ziege, schmeißt einen Stein dort in ein Loch und auf einmal hört er Plörr. Was ist das denn? Schmeißt noch einen Stein rein. Plörr. Da denkt er, da ist irgendwas. Ja, und Jungs und Scheibe zerschlagen, ist immer interessant, nicht? Und dann ist er da auch rein und findet Tonkrüge, die verschlossen waren, wo diese Funde waren. Unglaublicher Wert für die Menschheit. Und dann hat sich die Wissenschaftswelt darauf gestürzt. Und was hat man festgestellt? Einen unschätzbaren Wert. Die Bibel ist dokumentiert, Jahrtausende alte, man kann das ganz genau mit C14 nachweisen, Jahrtausende alte Schriftrollen, die genau die Bibel wiedergeben, wie wir sie heute haben. Da findet man beispielsweise eine Jesaja-Rolle, die ist 7,34 Meter lang. Und die ist in einem atombombensicheren Museum ausgestellt in Jerusalem, dass wenn ein Atomkrieg ausbricht, dass man die dann versenken kann als Beweis der Glaubhaftigkeit der Bibel weltweit. Wer also die Bibel das lesen möchte und das finden will, kann da hingehen und sich das anschauen. Und man hat die Jesaja-Rolle verglichen mit dem, was heute da ist. Und diese Jesaja-Rolle, die ist aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, die ist also über 2200 Jahre alt. Und man kann die jetzt vergleichen mit der Bibel, die angeblich Christen geschrieben haben sollen. Und man stellt fest, es ist genau das Gleiche, wie wir es heute haben. Mit anderen Worten, es kann niemals sein, dass es Christen geschrieben haben, denn Christen sind ja erst nach Christus, ich sag mal ganz primitiv, entstanden, oder? Wie sollen sie denn über 200 vor Christus das schon geschrieben haben? Das verstehen sogar die Kommunisten, die Gott leugnen, dass das nicht die Christen gewesen sind. Und wisst ihr, was passiert ist? In der ganzen atheistischen Welt war das Argument, dass Christen die Bibel geschrieben haben, auf einmal widerlegt. Das sagt heute kein gebildeter Atheist mehr, dass Christen die Bibel gefälscht haben. So dumm sind sie nicht, weil man hat tausende von Beweisen, 850 Rollen, die von allen möglichen, auch atheistischen Wissenschaftlern erforscht sind, und die belegen alle auf Strich und Komma, dass die Bibel wahr ist. Und jetzt nochmal zurück zum Wort Gottes. Was sagt die Bibel über sich selbst? Und das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Mit anderen Worten, 2200 Jahre, diese Jesaja-Rolle, das ist noch keine Ewigkeit. Aber das Wort Gottes hat Bestand. Da können Kommunisten kommen, da kann die römisch-katholische Kirche den Martin Luther jagen, da kann jetzt Corona kommen, was auch immer kommt. Selbst wenn der Antichrist aufstehen wird und eine neue Weltregierung, wie die Bibel es beschreibt, entstehen wird, wird das Wort Gottes Bestand haben, egal wer an der Macht ist. Ist das nicht schön? Hier steht's. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ich finde es ganz lustig, wenn ich damals im Politbüro gesessen hätte, hätte ich gesagt, Jungs, lasst es bleiben. Versucht nicht, die Bibel auszuradieren. Schafft ihr nicht. Denn die Bibel sagt, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Die Sowjets sind längst alle tot. Was haben wir bis heute? Die Bibel. Sie bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, was Ewigkeit bedeutet? Wenn der Himmel angebrochen ist und alle, die an Jesus glauben, im Himmel sind, wird es dieses Buch immer noch geben. Weil Gott sich nicht ändert. Dass Gott heilig ist, wirst du mit deinen eigenen Augen sehen. Dass Jesus Gott ist, wirst du mit deinen eigenen Augen sehen, wenn du im Himmel bist und ihn verherrlichen wirst, ihn anbeten wirst. Dass Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, wirst du selbst sehen. Es wird im Himmel keine Wunden mehr geben, außer beim Heiland. Er hat die Wunden noch in den Händen und in den Füßen und in der Seite. So wie Thomas das testen durfte. Und der Herr Jesus, er konnte es ja nicht glauben. Und dann kommt ein paar Tage später der Herr Jesus wieder und sagt, Thomas, reiche mir deine Hand und lege sie in meine Wunden. Und dann spricht Thomas zusammen und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt der Herr Jesus, du glaubst, weil deine Augen es gesehen haben, deine Finger es gefühlt haben, selig ist wer nicht sieht und doch glaubt. Wisst ihr, wem wir glauben können? Diesem Buch. Es ist unfehlbar. Es ist erhalten geblieben. Und wisst ihr, warum das auch so war? Die Juden, die das damals kopiert haben, die Bibel, die waren sehr, sehr, sehr akkurat. Und zwar durfte die Bibel nicht, also eine Bibel verschleißt ja. Meine Bibel fällt ja bald auch auseinander. Ich brauche bald eine neue. Aber jetzt kann man das ja alles industriell fertigen. Da gibt es einen Datensatz, das wird auf Papier gedruckt und dann hast du eine Bibel. Schon ab 2 Euro kannst du eine ganze Bibel kaufen. Interessant. Damals aber gab es ja keinen Kopierer von Brother, ne, oder Lexmark oder so. Da war das so, dass man händisch kopiert hat mit Tusche. Schreiber haben es abgeschrieben. Und wenn da steht, aber das Wort des Herrn, dann wurde nicht geschrieben, aber das Wort des Herrn, wie im Diktat, wenn die Lehrerin einen Test macht, sondern A, A, B, B, E, E, R, R, Leerzeichen. Und dann wurde die ganze Rolle kopiert und dann ging das zu einem Prüfer. Ich sag mal, wie ein Notar. Der hat das alles gelesen und verglichen, so wie ich es jetzt gesagt habe. Und wenn 3 Zeichen, Punkte, Komma, Leerzeichen, also anders waren als das Original, musste die Kopie verbrannt werden, weil es nicht mehr das Wort Gottes war. Man durfte auch nicht, wenn man 4 oder 5 Zeichen hatte, das korrigieren, abkratzen und auf Pergament neu schreiben. Das war nicht mehr gültig. So streng waren sie. Deswegen können wir heute sagen, damals die gottesfürchtigen Juden, da können wir uns darauf verlassen, dass es so ist. Und das Interessante ist, heute haben wir ja die Belege, weil wir die alten Funde haben und können es ja vergleichen. Und jahrzehntelang konnten die Atheisten sagen, ach, die Christen, die haben es geschrieben. Heute sagt das kein gebildeter Atheist mehr, weil die ganze Welt weiß, das ist 100% überliefert. Unfehlbar. Ich finde das interessant, dass Spötter ja so einen Socken im Mund haben und nicht mehr so laut brüllen können, weil sie wissen, es gibt 850 Rollen, 15.000 Fragmente, die die Irrtumslosigkeit und auch den Kopiervorgang belegen. Wir haben 100% an Glaubhaftigkeit in unseren Händen. Was auch viele Muslime sagen, ach, heute ist die Bibel so verfälscht. Woher wissen die, dass es verfälscht ist? Kennen sie nicht Qumran? Das hat ein Beduinenjunge, ein muslimischer Junge gefunden. Dass die ganze Wissenschaft weiß, das ist belegt. Okay, Und nichts auf dem ganzen Planeten kommt der Genauigkeit der Bibelübersetzung gleich. Es gibt kein Dokument, auch geschichtlich, was diese Genauigkeit hat und diese Zeitspanne hat, wie die Bibel, das die Königreiche erwähnt. Wir wissen aus der Bibel das meiste über die Geschichte der Menschen. Deswegen können wir, ja, und wir können uns fragen, woher kommt das? Weil dort einer war, der die ganze Zeit alles gesehen hat und es dokumentiert hat durch sein Wort. Es kommt von einem, der alles gesehen hat, von einem, der nicht lügt, von einem Autor, der die Wahrhaftigkeit in Person ist. Ja, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, es ist vollständig. Wer möchte diesen Vers lesen? Vollständig. Bitte, Guido.
Fürwahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Offenbarung 22, Vers 18.
Dankeschön. So, ich möchte etwas zeigen. Welches ist das erste Buch der Bibel? Erste Buch Mose, Genesis. Was ist das letzte Buch der Bibel? Offenbarung. Wer hat die Welt gemacht? Gott sagt, er sprach und es wurde. Wir wissen aus dem Kolosserbrief, und dass Jesus dabei war und dass er die Welt gemacht hat. Er ist auch Schöpfer wie der Vater. Dass wir einen dreieinigen Gott haben, da gibt es einen extra Punkt, den kann ich jetzt nicht vertiefen. Das machen wir bei einem anderen Mal. Und dieser Schöpfergott sagt zum Schluss der Bibel, wenn, fürwahr, ich bezeuge jedem. Jedem bedeutet dem Guido, dem Andreas, der Anna, jedem. Ja? Der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu den Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben steht. Mit anderen Worten, es gibt ein Verbot. Das steht nicht in den 10 Geboten, sondern zum Schluss der Bibel. Was für ein Verbot kommt vom Schöpfer? Die Bibel zu fälschen, etwas wegzunehmen oder etwas hinzuzutun. Und jetzt mal ganz neutral. Wenn Jesus, der Schöpfer, dem Apostel Johannes den Auftrag gibt, die Offenbarung zu schreiben, und dann steht immer wieder in der Offenbarung, Kapitel 1, schreibe. Kapitel 2, Vers 1, schreibe. Kapitel 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast. Offenbarung 2, Vers 1, schreibe der Gemeinde in Ephesus. Vers 8, schreibe, 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 schreibe. Immer wieder wird gesagt, Johannes, schreibe, was ich dir gesagt habe und was du gesehen hast. Ganz deutlich, dass Jesus sagt, Johannes, schreibe. Und wir haben 95, etwa in den 90 bis 95 nach Christus, haben wir die Bibel beendet. Wisst ihr warum? Weil Jesus gesagt hat, hier ist der Buchdeckel zu, um jetzt einfach zu sprechen. Nichts mehr dazu tun. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der etwas hinzufügt. Oder wenn jemand etwas diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben ist. Also nichts hinzufügen. Und jetzt kommt ein Mann im 7. Jahrhundert nach Christus, ein Mann, der weltweit hohes Ansehen bei diesen Gläubigen findet, nämlich Mohammed, und behauptet, ich bin danach gekommen und ich habe ein Buch von Gott bekommen und sagt etwas ganz anderes, als was Jesus gesagt hat. Dann muss man sich entscheiden. Wem glaube ich? Weil hier war der Buchdeckel laut Jesus zu. Nichts mehr hinzufügen. Bibel ist abgeschlossen. Das ist mein Wort. Und da kommt jemand und sagt, später, ich habe was Neues. Achtung, Achtung, Bibelleser wissen, da darf nichts Neues kommen. Bis Jesus wiederkommt, gilt dieses Buch. Mal etwas zum, wir hatten ja eben über die Bibel geredet, wie genau das überliefert wurde. Ich will euch etwas sagen. Die Islamforscher wären blass vor Neid, hätten sie ebenso viele Funde, wie es über die Bibel gibt. Ich hatte gesagt, 850 Rollen, 15.000 Fragmente. Und es kommen immer weitere dazu, weil immer weitere gefunden werden, weil da immer noch gegraben wird. Alles belegt, 100% wahr. Wisst ihr, wie die Geschichte des Koran ist? Nur als Vergleich. Und bitte versteht mich richtig. Ich sitze nicht hier, um den Koran schlecht zu machen, sondern nur einen wissenschaftlichen Beleg für die Glaubhaftigkeit mal so in den Raum zu legen und sagen, jeder von euch entscheidet für sich selbst. Also als Mohammed einiges aufgeschrieben hat, er hat ja den Koran nicht selbst zu Ende geschrieben, aber der erste Koran entstand 632 nach Christus unter dem Kalif Abu Bakr. Und dann war das die erste Version. 632 nach Christus. Die wurde dann kopiert und verbreitet. Dann kam der dritte Kalif, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, der heißt Uthman ibn Affan. Der hat diese ganze Version, die auf Mohammed zurückgeht, komplett einsammeln lassen und komplett verbrennen lassen. Man hat nicht ein einziges Exemplar von der ersten Version. Und dann hat er den ganzen Koran neu schreiben lassen, so wie Leute sich erinnern, dass Mohammed es gesagt haben soll. Es gibt nicht ein einziges Blättchen von der ersten Version. Und diese Islamgelehrten sagen, die Bibel sei gefälscht. Obwohl es tausende von Belege gibt. Da frage ich mich, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage habt ihr das denn festgestellt? Und wenn ich eine Fälschung erfahren möchte oder belegen möchte, dann muss ich doch das Original kennen. Das Problem aber bei dieser Auslegung von diesen Gelehrten ist, dass es die Originale, zumindest viele altertümliche Belege gibt, die genau das belegen. Und im Koran gibt es nicht ein einziges Blättchen. Nicht eins. Die erste Version nach Mohammed ist komplett weg. Und er hat sie neu schreiben lassen zwischen 644 und 656 nach Christus. Also der Islam bzw. die Gelehrten wären blass vor Neid, hätte man nur einen kleinen Prozentsatz, vielleicht 1% der Belege, die die Bibel hat. Und jetzt möchte ich euch was sagen, einen Beleg, rein logisch. Wenn Gott sagt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, dann schafft nicht der Islam es auszuradieren, nicht die Atheisten, nicht die Kommunisten, niemand. Aber beim Koran ist alles, was original war, verschwunden. Es gibt nichts, nicht einen einzigen Beleg. Mit anderen Worten, warum hat denn Gott darauf nicht aufgepasst? Auf sein Buch. Ist alles verschwunden. Nur zum Nachdenken. Und wir können als Christen so froh sein. Wir haben den Beleg wissenschaftlich 100% stichhaltig. Man weiß, dass das, was wir in den Händen haben, so in den Urtexten gestanden hat. Man hat ja tausende alte Belege. Nein, nicht Christen haben die Bibel gefälscht, sondern wir haben aus alter Zeit die Belege. Und es ist 100% genau kopiert worden. Schon Mose sagt 1500 vor Christus das Gebot Gottes, ihr sollt nichts in 5. Mose 4, Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und ihr sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. 1500 vor Christus im 5. Buch Mose steht das. Ganz zum Schluss, nichts hinzufügen, Buchdeckel zu. Gott sagt, das ist mein Wort, nichts dazu. Wenn also im 7. Jahrhundert etwas dazukommt, wissen Bibelleser, Achtung, kann nicht vom Wort Gottes sein, weil etwas dazukommt. Es darf ja nichts dazukommen. Gut, also um ca. 95 nach Christus wurde der Buchdeckel der Bibel von Gott selbst geschlossen. Wir brauchen also nicht zu glauben, dass es noch, wer weiß, welche Dinge, andere Offenbarungen gibt. Und mir sagt, oh, sagen einige, es gibt so viele Evangelien. Ja, natürlich, was ist Evangelium? Es gibt auch ein Evangelium von Andreas, das ist noch nicht geschrieben, ich will es noch schreiben. Wisst ihr, was Evangelium heißt? Eine Botschaft von Andreas. Ich habe auch eine Botschaft, die mache ich. Jeden Tag mache ich Evangelien. Da schicke ich per WhatsApp an meinen Mitarbeiter auch ein Evangelium. Er muss arbeiten. Ja? Ob es ihm gefällt oder nicht. Ne? Hier sitzt er, der lacht jetzt ein bisschen. Ja? Aber Evangelium heißt ja nicht, dass es von Gott kommt. Von Gott, das Evangelium hat aufgehört, 95 nach Christus, mit der Offenbarung, wo Jesus gesagt hat, jetzt Buchdeckel zu, mit meinen Worten. Wir gehen weiter auf den vierten Punkt. Ja, wer möchte den vierten Punkt mal lesen? Ja, Tabea, komm her, komm ein bisschen näher, damit man es am Mikrofon liest. Hört, meine ich, ja. So ist gut.
Er sagte ihm, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Lukas 24, 44. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Johannes 16.
Genau, vielen Dank. Also wir haben hier einen Vers, der über das Alte Testament spricht. Hier sagt Jesus selbst in Lukas 24, Vers 44, dass die Worte im Alten Testament über ihn geschrieben sind. Wenn wir also lesen im Alten Testament, bezeugt das Alte Testament, wer Gott ist. Und im Neuen Testament, da wird uns noch vieles gesagt über Jesus und auch, was zukünftig kommt. Und deswegen, liebe Freunde, es gibt eine Zeit nach Corona. Vielleicht ist das ein Trost für einige. Einige glauben, wir kommen da gar nicht mehr raus. Doch, die Bibel sagt, es gibt eine Ewigkeit. Und im Himmel werden diejenigen sein, die an ihn glauben. Und da wird es auch kein Corona mehr geben, weil es keine Krankheiten gibt, sagt die Bibel. Das liegt noch in der Zukunft. Und das sagt die Bibel auch. Was zukünftig ist, wird er euch sagen. Und der Geist Gottes hat uns in der Offenbarung so viel gesagt. Es muss eine Weltregierung kommen. Ja, alles arbeitet dran. Brüssel ist nur der Anfang. Das ist schon die Regierung in Europa. Und das geht immer weiter, bis die Weltregierung da ist. Das Schöne ist, aber die Gläubigen haben eine Zukunft im Himmel, egal was hier passiert. Das ist der Trost. Wir können uns damit trösten, weil wir wissen, dass Gott diese Dinge voraussieht. Also grundsätzlich zum Alten Testament. Das Alte Testament hat wie viele Bücher? 39 Bücher. Also das Pentateuch, da steckt das Wort Pent drin, heißt 5. Das sind die 5 Bücher Mose. Dann haben wir die 12 Geschichtsbücher, 5 poetische Bücher, 5 große Propheten und 12 kleine Propheten. Alexander der Große wird groß genannt, weil er bedeutend ist in der Geschichte. Aber bei den großen und kleinen Propheten ist es nicht so, dass die kleinen unbedeutend sind und die großen bedeutend sind, sondern da sagt man große Propheten, weil die großen Bücher geschrieben haben und die kleinen haben kleine Bücher geschrieben. Deswegen, das ist nicht eine Wertung, sondern je nachdem, wie groß ein Buch war, hat man gesagt, naja, das sind 12 kleine Propheten, die aber auch sehr Wichtiges gesagt haben. Propheten sind Männer Gottes, die genau das weitergegeben haben, was Gott ihnen gesagt hat. Im Neuen Testament, wie viele Bücher haben wir da? 27. 5 Geschichtsbücher. Kennt die jemand auswendig, welche Geschichtsbücher es sind? Kriegen wir das hin? Die Evangelien und die Apostelgeschichte. Toll, ja. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Apostelgeschichte. Ja. Dann gibt es 8 allgemeine Briefe, 13 Briefe vom Apostel Paulus. Sehr beeindruckend, dass der Apostel fast die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Der Apostel Paulus. Also 13 Briefe von ihm, 8 allgemeine Briefe und ein prophetisches Buch. Darüber haben wir schon gesprochen. Was ist das? Die Offenbarung. Das prophetische Buch sagt, was noch alles kommen wird, was noch in der Zukunft liegt. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum heißt es das Testament, das Alte und Neue Testament? Ein Testament ist ein Bund. Ich habe auch schon so ein Testament gemacht, ein bisschen so, nicht ganz fertig so. Aber wenn ich sterbe, dann gilt, was ich damals festgehalten habe. Das gilt. Hier gilt auch etwas, was Gott gesagt hat. Er hat einen Bund gemacht mit Israel am Sinai. Und deswegen nennt man das den Sinai-Bund. Das ist das Alte Testament. Und dort hat Gott ja gesagt, alle Menschen sind Sünder. Und wie könnt ihr euch mir nahen, indem ihr Opfer bringt? Damals musste ein Stier, ein Widder oder ein Schaf geopfert werden für unsere Sünden. Ja? Es musste Blut fließen, das war das Testament. Hast du gesündigt, Walter, dann muss Blut fließen zur Vergebung deiner Sünden. Im Neuen Testament gibt es ein neues Testament. Und die Bibel sagt, es wird, auch schon im Alten, es wird ein neues Testament kommen. Bis das Neue Testament kommt, gilt das Alte. Das sagt die Bibel. Mit anderen Worten, was ist das Neue Testament? Ein Opfer gilt für immer. Welches Opfer war es? Das Opfer Jesu am Kreuz. Jesus vergoss sein Blut am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Neue Testament. Auch beim Neuen Testament muss Blut fließen, nämlich das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Und Jesus starb am Kreuz, liebe Freunde. Und jeder, der an Jesus glaubt mit seinem Herzen, für den wird das Blut, was er am Kreuz vergossen hat, wirksam. Und wisst ihr, ich habe mich mal gefragt, wieso ist das Blut Jesu ist ja für alle vergossen worden. Stimmt's? Ja, das Blut Jesu ist für alle vergossen worden, von Adam und Eva bis in unsere Tage für meinen Freund Ernst und für mich und für Guido und für alle, die hier sitzen. Aber es wird nur wirksam bei denen, die an Jesus glauben. Bei denen, die nicht glauben, die es nicht annehmen, da ist das Blut Jesu umsonst geflossen. Umsonst geflossen. Aber die, die glauben, für die ist es geflossen und wirksam. Und wir kommen in den Himmel, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Das zu den Worten Altes und Neues Testament. Wir kommen zum letzten Punkt. Das ist, dass das Wort Gottes übernatürlich ist. Wer möchte das mal lesen, was dort steht? Das ist jetzt kein Bibelvers, sondern einfach eine Darstellung über den Zeitraum, über die Schreiber und über die Region. Wer möchte? Otto, sei so gut.
Zeitraum ca. 1600 Jahre. Schreiber ca. 40, darunter Könige David und Salomo, Politiker Daniel und Nehemia, Priester der Esra, Hirte Amos, studiert waren Mose, Schriftgelehrter war Paulus, Fischer waren Petrus, Jakobus und Johannes, ein Arzt Lukas, Propheten waren Jesaja, Jeremia, Ezekiel und Zacharia.
Ja.
Und in der Region waren es 3 Kontinente.
Ganz genau. Weiß jemand, welche 3 Kontinente? Asien, Afrika und Europa. Ganz genau. Mose schrieb in Nordafrika die 5 Bücher. Mose dort auch noch schon in der Wüstenwanderung. Er kam ja gar nicht bis nach Asien. Er musste ja dort auf der bleiben. Ja? Und dann, Asien gehört ja, Vorderasien ist ja schon Israel. Und der Apostel Paulus schrieb ja auch seine Briefe aus Europa, ja, in der Gefangenschaft in Rom und auch noch woanders. Also Zeitraum 1600 Jahre können wir ganz leicht rechnen. Wenn Mose 1500 Jahre geschrieben hat, das war, ja, Gott hat ihm offenbart, wie das damals war, 1500 vor Christus. Warum steht hier 1600 Jahre die Abfassungszeit der Bibel? Wie wirkt sich das zusammen? Wer aufmerksam war, weiß das. Also vor Christus 1500. Es fehlen noch etwa 100 Jahre. Wo kommen die her? Genau. Die Offenbarung kam 95 nach Christus. Da haben wir die 1600 Jahre, dass die Bibel abgefasst wurde. Interessant ist, liebe Freunde, 40 Autoren. Also beziehungsweise Schreiber. Autor ist ja einer, Gott. Aber 40 Menschen schreiben und kein Widerspruch. Geht das? Als ich den Spiegel gelesen habe und den Fokus, da waren laufend Widersprüche. Wenn ich höre, wie die Grünen und die CDU denkt, Widersprüche, die haben wirtschaftlich ganz andere Ansätze und so weiter. Wenn ich verschiedene Leute höre, das ist so viel Widerspruch und jetzt nehmen wir 40 Schreiber und kein Widerspruch. Da sehen wir, dass Gott die Herzen gelenkt hat, dass Gott sein Wort eingegeben hat, eingehaucht hat, inspiriert hat, dass es keinen Widerspruch in der Bibel gibt. Und wisst ihr was? Dieses, das als ob Widersprüche in der Bibel wären, das ist aus der Bibelkritik absolut oberflächlich recherchiert. Absolut oberflächlich. Es gibt Professoren, sagt meine Tochter letztens, so ein Unsinn, da wurde behauptet, dass irgendwelche 5 Bücher Mose wohl im Mittelalter geschrieben wurden. Da fragt man sich, der ist Professor, der Mann. Da kannst du meinen, hör mal, ey, weißt du was, da darfst du auch nie dein Auto abgeben in dieser Autowerkstatt. Du kriegst danach einen Traktor zurück oder weiß ich nicht was, was da passiert. Was sind das für Leute? Aber ja, sowas gibt's. Aber wir sehen hier keine Irrtümer bei 40 Schreibern, weil es einen Autor gibt, der das eingegeben hat. Und ich möchte jetzt zum Schluss mit euch einige Belege zusammentragen. Und das wird euch, glaube ich, sehr ermutigen. Wir schauen mal, machen Teste, einen Test. Schauen mal so ein paar Stellen an. 536 vor Christus schreibt Daniel in Daniel 2, was für Königreiche kommen werden. Und er spricht über 4 Königreiche und dass dann das 5. kommen soll. Ich mache es kurz, aber es ist hochinteressant. Das babylonische Königreich, da sieht er die Statue Gold, Silber, Bronze, der Bauch, da ist ein Mann, der da steht, die Beine aus Eisen und die Füße aus Ton mit Eisen vermischt. Und das, die Deutung davon ist, das Haupt ist das Babylonische Reich. Danach kommt das Medo-Persische Reich. 2 Reiche werden vereint, deswegen die 2 Arme. Dann kommt Alexander der Große, 300 noch was vor Christus. Das ist dann der Bauch, das Griechische Reich. Dann kommt das Römische Reich, das sind die 2 eisernen Füße. Das Ost- und Westreich Roms. Dann wird es aufhören und zum Schluss nochmal wiederkommen für eine kurze Zeit. Und das haben wir jetzt in den Grenzen des damaligen Römischen Reiches, das ist heute die EU. Und danach kommt das Reich Gottes. Jesus wird wiederkommen, er wird vorher die Gemeinde abholen und dann wird das 1000-jährige Reich entstehen. Warum erzähle ich euch das? Ist es nicht interessant? Heute weiß man ganz genau, Babylonisches Reich, Medo-Persisches Reich, Griechisches Reich. Man weiß sogar ganz genau im Jahr, wann Alexander der Große über die Alpen gegangen ist. Und man weiß alles ganz genau. und dass er gestorben ist und früh sterben wird, nicht lange leben wird und dass das in vier Reiche zerschlagen wird, sein großes Weltreich. Und genau so ist es gekommen. Man kann Vers für Vers lesen und es ist genau gekommen, wie Daniel das damals von Gott offenbart bekommen hat. Die ganze Weltgeschichte kannst du Vers für Vers im Buch Daniel nachlesen. Unglaublich genau. Ich habe das mal studiert, da staunst du. Wann Jesus sterben wird, im Buch Daniel, wird auf den Tag genau gesagt, kannst du ausrechnen. Wer die Bibel kannte damals und das Buch Daniel, wusste ganz genau, der Messias wird eine Woche vorher auf einem Esel reitend nach Jerusalem kommen. Nicht auf einem Pferd, auf einem Esel reitend. Auf was ist Jesus gekommen? Auf einem Pferd reitend, ne? In einer Kutsche, oder? Oder in einem Touareg von VW, oder? Wie kam er? Moment. Auf einem Esel reitend. Und da wird noch gesagt, da war noch keiner drauf vorher. Und das genauso war es. Und er ritt rein. Und die Leute werden ihn bejubeln und so weiter. Und danach wird er sterben. Und auf den Tag genau stirbt Jesus am Kreuz, wie im damals vorausgesagt. Man kann das ganz genau ausrechnen auf den Tag. Ist das nicht erstaunlich? Und dann wird noch mehr gesagt, wie das war, als er am Kreuz hängt. 1000 vor Christus. Ist ja doch eine Weile länger her als Daniel, 536 vor Christus. Da sagt zum Beispiel der David in Psalm 22, Vers 2, lest das nach in deiner Bibel, Psalm 22, Vers 2. Ja, da steht, was er rufen wird, wenn er am Kreuz hängen wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du was? Ich kann nicht zitieren, wenn ich am Verbluten bin. Aber der Heiland der Welt, Jesus Christus, hängt am Kreuz und sagt genau das, was vorausgesagt wird, was er sagen soll. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es steht in Psalm 22, Vers 2 wird es vorausgesagt und in Matthäus 27, Vers 46, 1000 Jahre später, auf den Tag, genau wie schon vorausgesagt durch den anderen Propheten, stirbt Jesus am Kreuz und sagt genau das. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr was? Ganz nebenbei, über Mohammed gibt es nicht eine einzige Prophezeiung. Auf Jesus gibt es 333 Prophezeiungen, die sich ganz genau auf ihn beziehen. Mathematisch kannst du dir also vorhalten, auf wen sollst du dein Vertrauen setzen? Anderes Beispiel, in dem gleichen Psalm 22, Vers 19 wird gesagt, dass unter dem Kreuz Jesu sich die Soldaten ein Los werfen werden für die Kleider. Damals waren Kleider sehr teuer. Heute kostet ein T-Shirt, keine Ahnung, 15 Euro oder was. Damals wurde das handgewebt. Da hat eine Frau einen Monat dran rumgewebt, bis das Ding fertig war oder vielleicht weniger, ich weiß nicht. Aber das war unheimlich teuer, so ein ganzes Gewand von oben nach unten. Das war sehr viel Arbeit, viele Stunden. Und dann haben die Soldaten natürlich das nicht weggeschmissen in Altkleider, Rotes Kreuz, ja, sondern man hat geschaut, dass man an die Klamotten kam. Man hat das wiederverwendet, das war furchtbar teuer. Und deswegen warfen die das los um das Gewand. Und dann steht im Psalm 22, Vers 19, 1000 Jahre vorher, dass die Soldaten genau das machen werden. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über dem Gewand. Da wurde keine Wette gemacht, sondern ein Los geworfen. Genauso geschah das unter dem Kreuz Jesu 1000 Jahre später. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 35. Nachdem sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los. Und dann steht ein ganz interessanter Satz im Neuen Testament. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Immer wieder zitiert das Neue Testament und auch der Herr Jesus selbst, damit und auch die Apostel, damit erfüllt ist, wird, was durch die Propheten gesagt ist. Liebe Freunde, nicht Christen haben die Bibel geschrieben. Der Autor ist Gott. Und er hat darüber gewacht, dass alles genau so geschieht, wie er es vorausgesagt hat. Und deswegen, weil Gott vorausschauen kann, das kann ja kein Mensch. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche noch lebe. Ich weiß nicht, was 2024 ist. Gott aber schon. Und das konnten die Kommunisten damals nicht verstehen. Die haben gesagt, nein, wenn sich etwas erfüllt, kann das nur rückwärts geschrieben sein. Deswegen haben es die Christen gemacht. Und nachher findet man, dass es gar nicht die Christen gewesen sein können. Welch ein Irrtum. Ich finde das doch eine Blamage, oder? Sowas. Und Gott hat jeden Gottlosen blamiert. Und die werden sich schämen von Ewigkeit zu Ewigkeit für ihren Unfug, den sie verzapft haben. Weil Gott Gott ist. Er hat alles vorausgesagt und so ist es gekommen. Schaut mal genau dieses Detail. Und jetzt wird euch vielleicht auch sogar noch die Spucke wegbleiben. Ich nehme noch ein paar Details. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Judas. Wir wissen alle den Verräter Judas. Über ihn wird so viel vorausgesagt. In Sacharja 11, Vers 12 steht, dass Judas ihn für 30 Silberlinge verraten wird. Für 30 Silberlinge. Das ist nichts. Das ist, keine Ahnung, Trinkgeld. Das ist nicht viel Geld. Dem war das nicht wert. Mir sagte mal einer, Jesus ist für mich alles. Der kam aber bei uns in die Gemeinde. Und dann war der eine Woche danach nicht da und dann kam er mal wieder und dann habe ich gesagt, wo warst du denn letzte Woche? Nee, ich habe mal ausgerechnet, wenn ich hin und zurück fahre mit dem Auto, sind das 3,50 Euro für die Gemeinde. Nee, das ist mir zu viel. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, letzte Woche hast du noch gesagt, Jesus ist für mich alles. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist Jesus für dich alles bis 3,50 Euro. Beim Judas war das auch sehr wenig. Er hat ihn verraten. Wisst ihr, was passiert? Wir lesen im Neuen Testament ganz genau, was Judas macht. Er macht einen Handel. In der Bibel wird genau gesagt, dass er zu den Schriftgelehrten geht, zu den Pharisäern und die einen Handel machen. Und was zahlt ihr mir? Könnt ihr euch ja vorstellen, wie am Kuhhandel. Und wisst ihr was? Die Männer, die Pharisäer damals, die die Bibel auswendig kannten, erfüllen Sacharja 11, Vers 12 auf Punkt und Komma und machen einen Preis aus, der ganz genau 30 Silberlinge ist. Und ich sage mir mal, was für eine Panne. Wenn ich damals ein Pharisäer wäre, hätte ich gesagt, weißt du was, nee, der Judas ist so, weißt du, der, machen wir 25. Und der Ernst, der ist großzügig. Der hat gesagt, na Quatsch, machen wir 40, ist eine heilige Zahl. Aber was machen die? Genau Sacharja 11, Vers 12. 30 Silberlinge. Dann verrät er ihn. Und was macht Judas damit? Er hat nachher ein schlechtes Gewissen. Er hat gedacht, er war ja geldgierig. Er wollte das Geld für sich haben, hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Und nachher, als Jesus am Kreuz war und er hatte keine Freude darüber, hat ihn sein Gewissen ein bisschen geplagt. Da geht er zurück und wisst ihr, was er macht? Genau das, was auch durch den Propheten Sacharja gesagt wird. Er nimmt die 30 Silberlinge und schmeißt sie in den Tempel. Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Dieses blöde Portemonnaie, diesen Geldbeutel, den hätte ich in die Mülltonne geschmissen oder ich hätte es einem Landstreicher gegeben oder irgendwas. Aber doch nicht zu diesen Leuten, die genug haben. Und da geht er hin, nimmt das Geld und schmeißt sie alle so in den Tempel. Und diese Männer mit dem langen Bart, die bücken sich und sammeln alles auf. Und wisst ihr, was die Bibel dann sagt? Vorher, schon Jahrhunderte vorher, werden Rat halten, was sie mit den 30 Silberlinge machen werden. Und sie werden zu dem Ergebnis kommen, dass sie einen Acker vom Töpfer kaufen. Jetzt könnten die ja, was weiß ich, irgendwas machen mit dem Geld. Aber wisst ihr, was die beraten? Wir kaufen von dem Töpfer den Acker ab. Genau auf Punkt und Komma, was vorher die Propheten gesagt haben. Das ganze Verhalten mit Judas, alles hat sich erfüllt. Liebe Freunde, ich möchte euch fragen, haben die Christen die Bibel geschrieben zur Manipulation der Menschen? Da ist ein Autor, der alles weiß. Ein Autor, der Himmel und Erde gemacht hat, ein Autor, der weiß, dass allein wann er geboren wird, wo er geboren wird, dass er ihn wollte. Und dass allein die Möglichkeit hat, an diesen Autor gläubig zu werden. Er wusste, dass ich geboren werde in der Ukraine, in Saporoschje. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig schreibt. Und dass ich mit 3 Jahren nach Deutschland komme. Ja, das wusste der Herr, damit ich mich zu diesem Gott bekehre. Also Gott weiß alles. Und was die großen Linien angeht, wo der Mensch hingeht, wenn er nicht glaubt, dass es die Hölle gibt. Dass die ganzen Weltreiche, wie sie kommen werden, dass sie sich so ereignen werden. Details wie bei Judas mit den 30 Silberlingen, der Preis, der Ort, die Verhandlung, die Beratungsergebnisse, alles vorausgesagt und alles Jahrhunderte später auf Punkt und Komma erfüllt. Entschuldigung, wenn ich es euch so sage, da bleibt mir beim Bibellesen die Spucke weg. Und in meiner Bibel ist die Schlachter 2000 Übersetzung, ist ja schon ziemlich frisch, ne? 2000. Du kannst das gerne vergleichen mit dem Alten Testament. Es gibt ja viele Rollen, die noch sind, kannst du ja vergleichen. Und alle Forscher, ob gläubig oder nicht, haben belegt, die Bibel ist 100% glaubhaft überliefert. Die Aussage, die die Feinde des Evangeliums sagen, das ist gefälscht. Die müssen das sagen, um ihre Religion irgendwie noch zu befeuern. Argumente, auch wenn das Scheinargumente sind. Aber wir können eins wissen, die Bibel ist wahr. Weil ein Autor da ist, der vorausschauen konnte und genau gesagt hat, was alles kommt. Wir machen einen Bibelkurs, liebe Freunde. Wenn wir also dieses Buch studieren, die nächsten Wochen, dann können wir ganz sicher sein, dass das irrtumslos ist, weil der Autor irrtumslos ist. Ist das nicht schön, das zu wissen? Und wenn alles in der Vergangenheit 100% gestimmt hat, was sagt das mir, was die Zukunft angeht? Wenn die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommt und die Gläubigen abholt, was heißt das für mich? Dass das auch stimmt. Wenn sich alles, wenn tausende von Prophezeiungen sich erfüllt haben und über Jesus über 333 Prophezeiungen sich erfüllt haben, dann sagt mir das, dass die paar, die noch ausstehen, sich auch erfüllen werden, weil Gott nicht irren kann. Er ist kein Mensch, der sich irren könnte. Wir haben so viel heute gelernt, liebe Freunde, und ich hoffe, ihr seid alle motiviert, jetzt bei dem nächsten Bibelkurs wieder dabei zu sein. Da wird es nämlich um die Dreieinigkeit Gottes gehen. Viele verstehen nicht, was ist die Dreieinigkeit? Das nehmen wir zusammen durch. Warum ist Gott drei und nicht einer? Ja, er ist einer und doch drei. Das ist das Thema vom nächsten Mal. Und das Schöne ist, auch dieses Thema, was nächstes Mal kommt, ist 100% wahr, weil der Autor nicht irren kann. Es ist der irrtumslose Gott, der seine 40 Schreiber das die Wahrheit aufschreiben ließ, damit wir genau wissen, wer Gott ist und wie er uns sieht und wie unsere Zukunft ist. Er hat die ganze Geschichte in der Hand. Es ist der allmächtige Gott, der dieses Buch der Menschheit gegeben hat. Liebe Freunde, wie schön, wenn ihr jetzt beim Bibelkurs dabei seid. Früher hätte diese Bibel 600.000 Euro gekostet. Ja? Wollen wir sie schätzen? Und sie ist mehr wert als die 600.000. Dieses Buch bleibt in Ewigkeit. Und das müssen wir kennenlernen. Kommt das nächste Mal wieder und lasst uns gemeinsam weiter lernen. Ja? Versucht euch da freizunehmen. Heute hat mich ein Mann angerufen. Ich muss die Steuer machen. Ja, ganz wichtig. Sag ich, das ganze Jahr über hast du keine Zeit. Ja, genau. Sag ich, und was ist nächste Woche? Da fällt deine Heizung aus. Da musst du dich um die Heizung kümmern. Und da kommt der Schornsteinfeger. Ja, stimmt. Und dann merkt er irgendwann, dass er laufend besetzt ist. Und ich sage, weißt du was? Mach dich frei für dieses Wort Gottes. Komm zum Bibelkurs, du wirst immer besetzt bleiben. Hat er mir versprochen, nächstes Mal dabei zu sein. Nehmt euch frei. und seid dabei. Ich freue mich für jeden, der jetzt auch hier dabei war im Internet. Ich freue mich, ja, euch zu sehen. Schön, dass ihr alle da wart. Ich möchte mich auch bei euch verabschieden, alle, die ihr da seid. Gottes Segen und auch euch, die anwesend seid. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, denkt drüber nach und freut euch, denn hier haben wir etwas, was unfehlbar ist, was bis in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ladet gerne auch andere ein. Haben sich jetzt auch einige für die nächste Woche angemeldet, dass sie dazukommen, weil sie heute tatsächlich wegen Schichtdienst und anderen Dingen verhindert waren. Aber haltet euch frei. Das ist bei euch ganz, ja, ein ganz wichtiger Termin ist. Wir wollen diesen Autor besser kennenlernen. Ja, alles Gute. Einen schönen Abend euch und euch auch. Ich verabschiede mich. Alles Gute. Thank you.